Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Glücksspielsucht, auf der Jagd nach dem nächsten Kick. Pathologisches Glücksspielen kann das Leben und die Beziehungen von Betroffenen zerstören. Ähnlich wie Alkohol- und Drogensüchtige leiden viele Jahre lang unter der Sucht. Glücksspielsüchtige zu erkennen ist nicht leicht und ihnen zu helfen erfordert Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Wissenschaftler gehen derzeit davon aus, dass in Deutschland je nach Erhebungsverfahren und Erhebungsinstrumenten zwischen 103.000 und 290.000 Menschen unter einem pathologischen Glücksspielverhalten leiden, also glücksspielsüchtig sind. Rund 149.000 bis 350.000 Menschen sind akut suchtgefährdet, weil sie ein problematisches Glücksspielverhalten aufweisen, eine Vorstufe zur Sucht. Doch wann beginnt die Glücksspielsucht? Die American Psychiatric Association hat im aktuellen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 10 Merkmale als diagnostische Kriterien für pathologisches Glücksspielen festgelegt. Wer stark vom Spielen eingenommen ist, seine Einsätze zum Erreichen einer Erregung regelmäßig steigert, trotz mehrfacher Versuche nicht mit dem Spielen aufhören oder es einschränken kann und bei diesen Versuchen unruhig und gereizt wird, ist in Gefahr. Genauso, wenn Patienten das Spielen als Flucht vor Problemen oder einer dysphorischen Stimmung einsetzen, Geldverlusten durch erneute Spielen hinterherjagen und anderen gegenüber Lügen erfinden, um das Ausmaß ihrer Spielsucht zu vertuschen. Weitere wichtige Indikatoren sind illegale Handlungen zur Finanzierung des Spielens, die Hoffnung auf die Bereitstellung von Geld durch Dritte und die Gefährdung oder der Verlust wichtiger Beziehungen, des Arbeitsplatzes oder von Zukunftschancen. Sobald mindestens 5 dieser 10 Merkmale zutreffen, gelten Menschen als glücksspielsüchtig.
Per Definition geht es beim pathologischen Glücksspielen um Geld. Pathologische Glücksspieler spielen nicht nur um zu gewinnen, sondern auch um Gewinne einzustreichen. Besonders attraktiv sind daher solche Spiele, bei denen die Betroffenen sofort erfahren, ob sie gewonnen haben oder nicht. Das höchste Gefahrenpotenzial für Suchtgefährdete bilden Spielautomaten, denn diese haben eine hohe Ereignisfrequenz, sagt Ursula Buchner, Diplompsychologin bei der Bayerischen Akademie für Sucht- und Gesundheitsfragen für die Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern. Lottospieler gelten aus genau diesem Grund als weniger gefährdet. Es dauert einfach zu lange, bis das Ergebnis vorliegt. Spiele im Internet hingegen haben ein hohes Suchtpotenzial, denn sie sind rund um die Uhr verfügbar, haben eine hohe Ereignisfrequenz und die Spieler können anonym bleiben. Wer spielt, kann auch krank werden, sagt Buchner. Es kann jeden treffen. Unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft oder Einkommen. Dennoch sind manchen Forschern zufolge ledige, junge Männer mit niedrigem sozioökonomischen Status, die impulsiv sind und viel Alkohol trinken, besonders gefährdet. Warum derzeit überwiegend Männer betroffen sind, ist nicht ganz klar. Buchner vermutet, dass Männer einfach mehr Zugang zum Glücksspiel haben. Um glücksspielsüchtig zu werden, muss man spielen. Und Spielhallen waren lange ein reiner Männerbereich, so die Psychologin. Viele Süchtige erleben das Glücksspiel als Kick, erläutert Thomas Bauer, Sozialpädagoge und Suchtberater beim Suchthilfezentrum der Stadtmission Nürnberg. Der Wettkampf, etwa mit einem Automaten, muss zunächst einmal Spaß machen. Möglicherweise trifft das vor allem auf Männer zu.
Frauen haben aber einen schnelleren Krankheitsverlauf und kommen in der Regel früher in eine Beratungspraxis als Männer. Manche Autoren sagen, dass Männer einfach mehr Geld haben und daher länger spielen können, bevor sie in Not geraten, sagt Buchner. Es scheint aber auch, dass glücksspielsüchtige Frauen im Durchschnitt aus anderen Gründen in die Sucht geraten als betroffene Männer. Frauen spielen insgesamt eher, um vor negativen Gefühlen wie Angst oder Einsamkeit oder einer Depression zu fliehen, während Männer zunächst meist den Nervenkitzel suchen, so Buchner. Insgesamt betrachtet haben pathologische Spieler, Frauen wie Männer, jedoch eine hohe Komorbiditätsrate, wie eine Studie aus den USA aus dem Jahr 2005 zeigt. Mit am häufigsten waren demnach Alkohol- und Tabakmissbrauch oder Abhängigkeiten mit 73,2 und 60,6%. Fast genauso häufig zeigten sich Persönlichkeitsstörungen mit 60,8%, gefolgt von affektiven Störungen und Angststörungen. Andere substanzbezogene Störungen schlugen mit 38,1% zu Buche. Bei mehr als der Hälfte der pathologischen Spieler wurde einer weiteren amerikanischen Studie aus dem Jahr 2006 zufolge eine Depression diagnostiziert. Etwa ein Viertel litt unter einer Manie, so Buchner. Bis sie glücksspielsüchtig sind, durchlaufen die Spieler meist mehrere Phasen. In der Regel beginnt die Sucht mit einem positiven Anfangsstadium, in dem das Spielen den Betroffenen vor allem Spaß macht, weil sie ein- oder mehrmals gewonnen haben. Fast alle Spielsüchtigen können sich an ihren ersten Gewinn erinnern, sagt Buchner. Bleibt es danach beim gelegentlichen Spielen zum Spaß in der Freizeit, sprechen die Experten von sozialen Spielen. Steigern die Spieler allerdings nach einem solchen Erlebnis ihre Spielintensität, erhöhen den Einsatz und wählen immer risikoreichere Varianten, um den Verlust wieder auszugleichen, kommt es schnell zu einem kritischen Gewohnheitsstadium und schließlich zur manifesten Spielsucht, bei der die Betroffenen nicht mehr aufhören können. Viele verändern sich, sind labil und leicht reizbar. Häufig kommt es zu Partnerschafts- und Arbeitsplatzkonflikten, manchmal sogar zu Trennung und Arbeitsplatzverlust.
Obwohl die Spielsucht im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4 und dem ICD-10, dem Klassifikationssystem der WHO, derzeit noch als Impulskontrollstörung gelistet ist, ähneln die Symptome in vielerlei Hinsicht denen anderer, stoffgebundener Süchten. Das Problem bei Spielsüchtigen ist allerdings, dass ihre Krankheit, im Gegensatz etwa zu Alkohol- oder Drogensucht, von außen nur schwer zu erkennen ist. Wer Alkohol trinkt, fällt durch eine Fahne auf. Beim Spielen ist den Betroffenen von außen aber kein Rausch anzusehen, weiß Bauer. Im Gegenteil, viele Glücksspieler wirken auf den ersten Blick sogar sehr klar und rational. Am ehesten erkennt man die Betroffenen noch an ihrer wiederkehrenden, unerklärlichen Abwesenheit und an ständiger Geldknappheit. Keine Zeit, kein Geld ist die häufigste Ausrede von Spielsüchtigen. Oft nehmen sie plötzlich Kredite auf oder verscherbeln Wertgegenstände. Viele wählen ihr Urlaubs- und Ausflugsziel danach, ob es dort eine Spielmöglichkeit gibt. Trotzdem sind sich offenbar die meisten Glücksspielsüchtigen dessen bewusst, dass ihr Verhalten problematisch ist und verbergen daher ihre Sucht so lange wie möglich vor anderen. Verschiedene Fragebögen wie die 20 Questions der Selbsthilfebewegung Gamblers Anonymous und der South Oaks Gambling Screen können bei der Diagnose helfen. Buchner empfiehlt Ärzten, die einen entsprechenden Verdacht haben, zunächst drei Fragen zu stellen. Werden sie ruhelos, gereizt oder ängstlich, wenn sie versucht haben, das Glücksspielen einzuschränken oder aufzuhören? Versuchen Sie, vor Ihrer Familie oder Ihren Freunden das Ausmaß Ihres Glücksspielens zu verbergen? Leiden Sie aufgrund Ihres Glücksspielverhaltens unter finanziellen Problemen? Bejaht der Patient eine dieser Fragen, sollte das Vorhandensein weiterer Kriterien überprüft werden.
Der Arzt sollte direkt ansprechen, dass er sich wegen einer möglichen Spielsucht Sorgen um die Patienten macht. Obwohl manche Betroffene ihre Sucht auch dann weiterleugnen, ist die Formulierung oft der erste Schritt zu einer Therapie. Viele Spieler sind erleichtert, wenn ihre Spielsucht erst einmal ans Tageslicht kommt, so Buchner, denn sie haben oft einen sehr hohen Druck. Das Spielen verursacht ihnen Stress, es ist wie eine Spirale, aus der sie nicht herauskommen. Der Patient muss allerdings bereit sein zu sagen, ich habe da ein Problem. Tut er das nicht, macht eine Therapie keinen Sinn, weiß Bauer aus seiner täglichen Beratungspraxis. Ist die Sucht erst einmal zugegeben, beteuern Spielsüchtige häufig, dass sie nun sofort aufhören würden. Das ist natürlich nur selten der Fall. Glücksspielsucht ist eine schwere Abhängigkeit und diese zu überwinden benötigt viel Zeit. Je länger jemand süchtig war, desto tiefgreifender ist meist auch die Abhängigkeit, sagt Bauer. Ärzte sollten daher unbedingt einen Spezialisten hinzuziehen oder die Patienten an eine Beratungsstelle vermitteln. In der Beratungsstelle versuchen Sozialpädagogen wie Bauer, die Süchtigen in Einzel- und Gruppensitzungen zunächst so weit zu stabilisieren, dass sie sich anschließend in eine ambulante oder stationäre Therapie begeben. Dort kann vielen Betroffenen dann mit Hilfe von Psychotherapien, etwa Gesprächstherapien, kognitiver Verhaltenstherapie oder imaginativen Verfahren geholfen werden. Hier ist es wichtig, zunächst die Ursachen für die Sucht zu erkunden. Geht der Patient durch die Sucht Konflikten aus dem Weg? Leidet er unter großen Problemen in seinem Leben? Unter fachkundiger Beratung gilt es für die Betroffenen, auch über die Bedeutung von Geld in ihrem Leben nachzudenken. Ist eine Komorbidität, etwa eine Depression, vorhanden, muss diese Krankheit unbedingt mittherapiert werden.
Eine Glücksspielsucht ist eine chronische Erkrankung, berichtet Bauer. Denn wie jeder trockene Alkoholiker ist auch ein behandelter Glücksspielsüchtiger ständig rückfallgefährdet. Häufig kommt es auch nach einer erfolgreichen Therapie zu Ausrutschern. Dies muss allerdings nicht in jedem Fall bedeuten, dass der Betroffene den Ausweg nie schafft. Manchmal kann die Überwindung einer solchen Krise sogar auch für die Zukunft stärken. Eine stationäre Behandlung, so Buchner, führt in etwa einem Drittel aller Fälle zu einer Abstinenz von der Sucht und in einem weiteren Drittel zu einer Besserung, während das letzte Drittel nach wie vor seiner Sucht voll nachgeht. Laut Jahrbuch Sucht 2011 ist eine ambulante therapeutische Behandlung in ca. 37% aller Fälle erfolgreich, während bei 47% keine Besserung eintritt. Eine wichtige Rolle für die Heilung nach einer Therapie spielen nach Erfahrung Bauers stabilisierende Faktoren wie eine Arbeit und Unterstützung durch die Familie und ein stabiles Umfeld. Und natürlich die Bereitschaft, stets am Ball zu bleiben und sich auf eine kontinuierliche Behandlung überhaupt einzulassen. Leider brechen zu viele Süchtige die Behandlung ab, berichtet Buchner. Rund 45% aller behandelten Frauen und 48% der Männer führen ihre Therapie nicht zu Ende. Dennoch ist es sehr wichtig, dass Glücksspielsüchtige identifiziert und behandelt werden, denn viele pathologische Glücksspieler sind stark suizidgefährdet. In einer weiteren Studie aus dem Jahr 2002 gab rund ein Drittel der Befragten an, bereits Suizidgedanken gehabt zu haben. 17% hatten bereits einmal versucht, sich das Leben zu nehmen. Auch für die Angehörigen ist eine Behandlung entscheidend, denn diese leiden, wie bei anderen Suchterkrankungen, oft stark mit. Viele werden etwa durch eine Erkrankung des Partners selbst depressiv oder sogar suizidal. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Stefanie Hügler aus München. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.